HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Um ihren spannenden beruflichen Alltag beneiden sie sicherlich viele. Heike Borowka ist seit 1998 die Gerichtsreporterin bei uns hier im Hessischen Rundfunk. Und ich bin mir sicher, sie hat mehr Mördern in die Augen gesehen als jeder einzelne von uns. Guten Morgen, liebe Heike.
Guten Morgen.
Schläfst du gut bei dem Beruf?
Ich schlafe nicht gut, das hat aber mit dem Beruf nichts zu tun, okay. Sondern ich glaube, das hat mehr was mit meinem Typ zu tun, okay. Weil es mir so schwer fällt, abzuschalten.
Okay, es sind aber nicht die Fälle, die dich schlaflos durch die Wohnung tigern lassen.
Meistens nicht, nein. Meistens deshalb nicht, weil ich ganz früh gelernt habe, dass ich Distanz herstellen muss. Weil ich irgendwann im Laufe der Jahre dann auch gemerkt habe, wie wichtig mir das mit der Distanz ist. Auch so, was mein Berufsverständnis anbelangt. Also Distanz ist wichtig, ist für mich persönlich wichtig, aber ich glaube, das ist für alle, denen ich versuche, was zu vermitteln, genauso wichtig.
Distanz zu den Tätern, zu den Fällen, darüber werden wir heute noch reden. Vielleicht kannst du uns erst beschreiben, was macht eigentlich eine Gerichtsreporterin?
Naja, zunächst war ich wirklich die klassische Gerichtsreporterin, das heißt, ich habe mich in Prozesse gesetzt. Und ich sitze da genauso wie jeder andere Mensch auch. Ich bin neugierig. Das hat sicherlich auch ein bisschen was mit Voyeurismus zu tun. Ja, ich will auch wissen, wie sieht ein Mörder aus. Aber ich will vor allen Dingen wissen, wenn wir jetzt gleich bei den schweren Taten sind, und das macht ja doch die Masse aus, also Mord und Totschlag kommt deutlich häufiger vor als Betrügereien oder Diebstähle oder sowas. Also ich will schon auch wissen, warum macht ein Mensch das, was er macht. Und so hat das angefangen. Das heißt, ich habe viel in Prozessen gesessen. Ich habe ganz schnell gemerkt, ich habe mit dem ersten Prozess gemerkt, das ist eine Welt, die mich interessiert und das will ich auch genauer wissen.
Dafür brauchst du dann aber auch Sitzfleisch, weil bis du die Antwort bekommst, warum ist jemand ein Täter? Diese Antwort gibt es ja eigentlich erst zum Schluss oder im Laufe des Prozesses.
So ist es.
Hast du gutes Sitzfleisch?
Jein. Also ich lasse auch ein bisschen nach. Am Anfang war ich wirklich immer da, an jedem einzelnen Prozesstag, wenn ich mich für einen Prozess entschieden habe. Mittlerweile bin ich es weniger, was sicherlich auch mit Erfahrung zusammenhängt.
Verpasst man dann nichts?
Irgendwie habe ich immer das Gefühl, man hat den richtigen Riecher, wann man da sein muss. Und es ist natürlich so, ich kenne mittlerweile viele Menschen, ich bin gut vernetzt und ich kriege schon auch Hinweise. Also nach dem Motto, geh da mal hin. Ich bin gerade kürzlich über den Gerichtsflur gegangen. Da hat ein Wachtmeister zu mir gesagt, gehen Sie unbedingt in den und den Prozess. Das ist ein Stalking-Fall gewesen. Der ist total spannend. Und in der Tat, das ist einer der spannendsten Prozesse, die ich in der vergangenen Zeit beobachten durfte.
Also ein gruseliges Thema Stalking natürlich, wenn man einen Stalker hat und diese Erfahrung machen muss und wenn die so besessen sind, dass es dann tatsächlich zu einer Gewalttat kommt, hatten wir ja gerade.
Ja, und das eine zeigen aber diese, genau. Aber das zeigen diese Prozesse, weil Stalking wird ja nicht erst dann schlimm, wenn es zur Gewalttat kommt. Der Weg ist ja ganz lange. Das war so ein Fall, da hatte ich dann auch wirklich Sitzfleisch. Da habe ich die Mutter erlebt, die das Gericht angefleht hat, etwas für diesen Sohn zu tun, der nicht nur die Frau stalkt, sondern eine ganze Familie tyrannisiert und so weiter.
Spannende Perspektive und Gerichtsreporterin Heike Borowka ist heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk und das ist Ed Sheeran. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist heute die Gerichtsreporterin Heike Borowka. Der Mord an Johanna Bonacker, der nach fast 2 Jahrzehnten endlich geklärt wurde. Der Mord an Jakob Metzler, der Fall Tutsche, NSU-Prozess in München. Gerade der aktuell ermordete Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke. Wir haben das Gefühl, bei wirklich so vielen Verhandlungen bist du für uns dabei und versuchst uns diese Welt, die ja auf der einen Seite eine hochemotionale, auf der anderen Seite eben aber auch eine knallhart juristische Welt ist, lebensnah zu vermitteln. Was ist deine Brücke, dass du das schaffst?
Auf der einen Seite Lebenserfahrung, die ich versuche wirklich da mitzubringen. Da hilft einem dann mal wirklich auch das Älterwerden.
Schon mal gut, wenn es dann doch Pluspunkte gibt.
Ja, manchmal ist es zu was gut. Ich versuche zu verstehen, warum Menschen Dinge tun. Und zwar nicht mit dem moralischen Zeigefinger. Es ist keineswegs so, dass ich nicht Moral hätte oder glaube zu haben. Im Gegenteil, also ich lebe Werte in meinem Leben und ich versuche die auch auf andere anzuwenden. Ich versuche schon zu verstehen, warum Menschen Dinge tun, aber ich versuche es nicht zu entschuldigen. Ich versuche kein Mitleid zu haben, weil ich glaube, das ist eine Form von Emotionalität, die hilft mir nicht sehr viel weiter, aber ich versuche Mitgefühl zu entwickeln und zwar für beide Seiten. Nun gibt es Täter, da brauche ich kein Mitgefühl zu haben.
Nenn mir ein Beispiel.
Ja, der Klassiker ist natürlich Magnus Gefgen. Mhm. Magnus Gefgen, mit dem habe ich kein Mitleid und auch kein Mitgefühl. Das ist eine so monströse, so schlimme Tat. Dieser Mensch ist so unbeschreiblich empathielos und so schrecklich.
Er ist verantwortlich für den Mord an dem damals 11-jährigen Jakob von Metzler.
Ganz genau. Und er ist eben auch verantwortlich für viele, viele Prozesse, die danach kamen, die sich um ihn selbst drehten.
Seine Namensänderung wegen Resozialisierung. Dann wollte er Haftentlassung frühzeitig, ist aber lebenslang eigentlich verurteilt.
Plus besondere Schwere der
Schuld.
Dann
hat er sein Staatsexamen im machen
Knast
können.
Gemacht.
Das zweite geht nicht, weil er ein Schwerverbrecher ist. Also der beschäftigt alle weiterhin.
Ja, und er wollte Schmerzensgeld. Am Ende hat er Schadenersatz vom Staat bekommen, weil ihm mit Folter gedroht worden ist. Um es gleich klar zu sagen, ich habe immer zu denjenigen gehört, die gesagt haben, Folter darf es niemals geben. Auch ein Mörder, so schwer uns das allen fällt, hat eine Würde. Aber er hat auch eine Verantwortung.
Es ging ja damals darum, wenn ich das richtig erinnere, dass der damalige Polizeipräsident Daschner noch versucht hat, den Jungen Leben zu finden.
Das hat er gesagt, ja. Aber gegen jeden Rat des Polizeipsychologen, der Beamten, die mit Gefgen zu tun hatten, und obwohl noch nicht alles ausgeschöpft war, hat er einen anderen Beamten geschickt, um Gefgen Folter androhen zu lassen. Es hat ihm letztlich recht gegeben, weil Gefgen dann den Fundort der Leiche bekannt gegeben hat. Gleichwohl darf das nicht sein. Aber an diesem Fall, glaube ich, kann man ganz gut sehen, wie ich meine Arbeit verstehe. Also ich versuche sehr wohl zu vermitteln, warum es in der Justiz so unglaublich wichtig ist, diese ganze Emotion mal rauszunehmen, weil wir nämlich sonst in ein willkürliches System kommen. Und wenn wir das weiterdenken, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, bei wem ist die Folterandrohung eigentlich erlaubt und bei wem ist sie nicht erlaubt?
Also keine Subjektivität im Blick auf die Fälle.
Doch. Ich darf schon aus Opfersicht gucken, aber ich muss immer das Ganze im Blick behalten. Also ich muss immer im Blick behalten, was passiert da eigentlich? Hier kommt ein Staat und bestraft einen Menschen dafür, dass er gegen unsere Regeln verstößt. Das ist der allerschlimmste Fall, nämlich einen Menschen zu töten. In dem Fall ja wirklich in voller Absicht mit so gruseligen Motiven, nämlich, dass der seiner Freundin und sich ein schönes Leben ermöglichen wollte. Also viel schlimmer geht's ja kaum. Und dann auch noch ein Kind, das ich kenne. Da wird ja jedes Tabu gebrochen. Alles ist da drin.
Das ist ja auch ein großer Fall, der diese Region sehr, sehr bewegt hat. Der Fall Metzler hatte eine sehr große Öffentlichkeit. Gibt's vielleicht einen ganz kleinen, der so ein bisschen bei den Medien unterm Radar lief, aber den du noch im Herzen trägst?
Ja. Das gab mal einen Fall, wo auch ich gelernt habe, wo meine Grenze ist. Das war ein ganz kleiner Fall vorm Amtsgericht. Da ging es um zwei Brüder, die nicht wollten, dass ihre Schwester Abitur macht. Aha. Und dieses Mädchen hat als Zeugin ausgesagt, die war so 17, 18 Jahre alt und die weinte vor Gericht und sagte, ich will doch nur Abitur machen. Und diese Brüder haben sie drangsaliert, haben sie vor der Schule abgefangen, haben ihr mit Schlägen und Ähnlichem gedroht. Und es saß neben mir der Kollege der Rundschau und sagte, willst du das Mädchen nicht retten? Ich rette gerne mal Menschen und Tiere und so. Und er sagte, willst du nicht das Mädchen retten? Und ich habe diesem Mädchen dann nach der Verhandlung meine Visitenkarte gegeben, habe ihr meine Privatnummer gegeben und habe gesagt, das gibt Stellen, die können Ihnen helfen. Wenn Sie wollen, melden Sie sich bei mir. Und dann hat die mich 2 Tage später angerufen und hat mich ganz schlimm beschimpft und hat gesagt, wie ich und wie wir alle über ihre Brüder berichtet hätten. Das wären auch ihre Brüder. Und da wusste ich, ich muss meine Rolle einhalten. Hm. Ich darf die nicht verlassen. Ich darf das in meinem Privatleben alles tun. Aber in meinem Berufsleben muss es Grenzen geben. Der hat mich
so
total berührt.
So hart das manchmal ist, diese Grenzen dann auch einzuhalten, weil das Motiv war ja klar.
Ich wollte dir helfen. Die hat mir leid getan. Die wollte doch nur Abitur machen.
Sie merken schon. Es ist nicht ganz einfach mit der Distanz. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast ist heute Heike Borufka und seit mehr als 20 Jahren unsere HR-Gerichtsreporterin. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist heute die HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka. Und Heike, du bist nah dran an Tätern und auch an Opfern und willst uns Hessen immer ein möglichst geschlossenes Bild von Gerichtsverhandlungen geben. Du bist also immer mit denen konfrontiert, die Schuld auf sich geladen haben. Denkst du eigentlich in solchen Kategorien Schuld, wenn du zu einem Prozess gehst?
Ja, na klar. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich gehe da rein. Vielleicht muss man dazu sagen, wir kriegen einmal wöchentlich von der Staatsanwaltschaft die Fälle vorgestellt. Das heißt, wir haben eine Idee, wo wir da hingehen. Natürlich gibt es Prozesse, in die muss man gehen. Das sind einfach so große, so wichtige Prozesse. Da kann ich nicht sagen, habe ich heute keine Lust drauf. Mhm. Da gehe ich hin. Aber dazwischen gibt es eine große Bandbreite, wo ich selber entscheiden kann und auch vorschlagen kann. Wir haben ja vorhin diesen Stalker-Fall angesprochen. Das ist so ein Fall, der kommt von mir. Das ist was, wo ich denke, an dem Fall kann man eigentlich viel erzählen. Und danach suche ich die Fälle auch aus.
Also das ist ein ganz wichtiges Fenster für deinen ganz persönlichen Seismografen. Welche Geschichte kann ich für die Hörer daraus bauen?
Ja, ich bin ein bisschen missionarisch unterwegs. Ich finde,
erklär mal.
Ich finde, Rechtsstaat ist ein ganz, ganz hohes Gut, das es zu verteidigen gilt. Und ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit wir immer öfter den auch mal in Frage stellen, nach dem Motto, ich habe doch nichts zu verbergen, kann doch jeder meine Telefonate mithören. Oder die lasche Justiz, die bestraft zu lasch, müsste man doch eigentlich. Und mit gutem Grund machte sich die Justiz eben genau nicht so leicht. Und das versuche ich zu vermitteln. Und ich versuche, die Fälle genau dafür zu nutzen, den Menschen zu sagen, pass mal auf, der Grat ist ganz schmal, das kann dich auch erwischen. Mhm. Natürlich sind wir keine potenziellen Mörder, wie wir so auf der Straße rumlaufen, Gott sei Dank. Aber wir wissen doch alle, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, was Eifersucht mit einem anstellen kann. Oder wie oft wir beim Autofahren uns ablenken lassen und Gott sei Dank eben noch niemanden totgefahren haben.
Also die Grenze ist schmal, dass man selber eben auch ein Opfer oder eben auch vielleicht ein Täter werden kann.
Und umso wichtiger ist es, dass wir die Regeln eines Rechtsstaates ganz genau einhalten. Mhm. Und zwar für jeden, so schwer das manchmal ist. Diesen Impuls habe ich ja doch auch. Den Impuls habe ich doch auch irgendeinem, ich sag's jetzt mal, wie ich selber denke, irgendeinem blöden Kindermörder jetzt nicht so einen langen Prozess zu bescheren, sondern ihn lieber gleich wegzusperren. Aber Gott sei Dank gibt es eben dieses System, sodass man diesem Impuls nicht folgen kann. Das ist wichtig.
Aber warum verändert sich denn das Verhältnis zur Zeit? Liegt das daran, weil wir Dinge online bestellen und am nächsten Tag manchmal sogar am selben sind sie noch da, weil wir insgesamt ungeduldiger geworden sind? Weil einiges von dem, was du jetzt gesagt hast, warum sperren die den nicht gleich weg oder noch was abschneiden oder sonst irgendwelche Stammtischsprüche. Woran liegt das, dass viele ungeduldig werden mit der Justiz?
Wir haben das immer, Menschen, die dieses Gefühl haben, die Justiz ist zu lasch. Das
die ist ja auch so allgemein.
Ja.
Wer ist die Justiz? Das sind ja so viele Rädchen.
Es stimmt auch einfach nicht. Also es stimmt einfach nicht. Und ich empfehle immer allen, setzt euch in Prozesse, guckt es euch an. In dem Augenblick, und das ist, glaube ich, der Unterschied, in dem du den Menschen vor dir siehst, da ändert sich was. Im Guten wie im Schlechten. Ja, man kriegt ein Gefühl für die Menschen, warum sie Dinge tun, die sie tun. Das heißt nicht, es zu entschuldigen. Es heißt auch nicht, sie davonkommen zu lassen. Aber man kann es einordnen. Und unser aller Idee muss doch sein, dass wenn wir die Menschen bestrafen, dass sie hinterher als bessere Menschen wieder rauskommen. Deshalb ärgere ich mich schon immer, wenn ich höre, Kuscheljustiz, Luxusknast und so. Nee, in Knast, finde ich, kann gar nicht luxuriös genug sein, weil die Tatsache, dass wenn ein Mensch eingesperrt wird, du ihm alles nimmst, nämlich jede Entscheidungsfreiheit, der ist komplett fremdbestimmt. Das spürt man, wenn man mal ein Gefängnis besucht. Mhm. Die Chance hat man jetzt nicht so häufig. Ich hatte sie zum Glück mal. Dieses Gefühl kriegt man, wenn diese Tür zugeht und du sie nicht mehr öffnen kannst. Mhm. Und bei mir weiß ich, ich bin da zu Besuch, die werden mich da nicht eingesperrt lassen. Die Tür geht ganz schnell wieder auf. Und ich muss doch versuchen, diese Zeit zu nutzen, um aus den Menschen was Besseres zu machen. Weil ich die Gesellschaft so nur so schützen kann. Wir sehen es auch an den Zahlen in den USA, die es ja anders machen. Ja? Das bringt doch überhaupt nichts. Wir machen die Menschen doch nur noch böser.
Also das Thema Resozialisierung ist ja nochmal ein Extrapunkt. Das beginnt ja eigentlich, wenn sich die Gefängnistore schließen, nach der Verurteilung.
Ja.
Also viele sitzen natürlich in U-Haft dann vorher schon, aber wenn das letztendliche Urteil gesprochen ist, dem du ja häufig beiwohnst, dann beginnt genau diese Reise, auf die wir einen Verurteilten oder eine Verurteilte schicken. Wir reden ja nicht nur von Männern, obwohl mehr Männer Täter sind als Frauen. Aber wenn du sagst, du guckst jemandem in die Augen, der ein Täter war, was heißt das denn? Würdest du auf der Straße erkennen, ob jemand ein Täter ist oder nicht, oder hat das was mit diesem Raum zu tun?
Nein, das erkennt man nicht. Das erkennt man nicht. Also es gibt wenige Ausnahmen, den Fall Jakob Fischmann. Das war ein Frankfurter Geschäftsmann, der ganz wirklich übelst misshandelt und getötet worden ist. Der war entführt worden von Vater und Sohn. Und der Vater, das war in meiner Laufbahn der Einzige, der wirklich richtig böse aussah. Richtig böse.
Wie sieht jemand aus, wenn er böse ist? Das musst du mir gleich beschreiben, okay? Kurz ausatmen, wir sind gleich wieder da hier im HR3 Sonntagstalk. Hier ist der HR3 Sonntagstalk und wir steigen ein in die Welt der Gerichtsbarkeit und der Gerichtsreporterin Heike Borufka. Wir haben gerade noch mal gesagt, das Böse hat vielleicht einen ganz bestimmten Blick. Es hat eine ganz bestimmte Ausstrahlung. Und bei einem Täter wusstest du, der ist nicht so von der guten Seite. Woran merkt man das?
Also das ist natürlich schwer zu beschreiben. Ja,
das
der
ist
hatte
ja auch emotional,
sowas,
du bist ja sonst sehr, sehr rational.
Ja, der hat schon was Böses im Gesicht gehabt. Aber mir ist eins aufgefallen. Jakob Fischmann schrieb sich mit S und dann ein Z. Also man musste wissen, wie der ausgesprochen wird. Und dieser Vater, der ihn umgebracht hat, der hat im Gerichtssaal ein Fernsehinterview gegeben, sehr ungewöhnlich. Alleine das zeigt schon, glaube ich, welcher selbstherrliche Mensch das war. Gut, das macht er noch nicht zum Mörder. Aber in diesem Interview hat er immer gesagt, ich habe den Herrn Fitzmann nicht umgebracht. Das fand ich damals in einer Form respektlos. Das Opfer hieß Fischmann.
Er wusste das auch.
Natürlich. Der Name kam doch die ganze Zeit vor und es war keineswegs zu Prozessauftakt. Es war kurz vorm Ende. Das ist sowas, ja, wo einer auf so empathielos, so bösartig.
Du hast schon so viele Lebensgeschichten eben auch gehört von Tätern, weil du ja sagtest, es wird eben auch erklärt und es fasziniert dich natürlich auch, warum jemand am Ende diese Tat vollzieht oder vollbringt. Ist es denn immer die Kindheit? Sind es die Wurzeln? Jetzt gehen deine Mundwinkel hoch. Die schlimme Kindheit, die dann als Entschuldigung dient? Weil es gibt ja auch viele unter uns, die auch keine einfache Kindheit hatten und nicht zu Tätern werden.
Das ist richtig. Meine Mundwinkel gingen deshalb hoch, weil ich ja immer höre, ja, schlechte Kindheit und ich bin auch nicht zum Mörder geworden. Ja, richtig. Wir sicher alle auch mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, manche vielleicht wirklich auch schlimme. Nein, wir sind keine Mörder und keine Totschläger und auch keine andersartigen Gewaltverbrecher geworden. Aber ich glaube, so einfach ist das ja eben doch nicht. Das versuche ich mir halt immer zu sagen. Wenn ich mal in mich reinhöre, was bestimmte Dinge bei mir auslösen, und die sind nicht immer edel, das finden wir alle in uns. Ja, wir folgen diesem Impuls nicht. Aber ich finde sehr wohl, dass eine schlechte Kindheit keine Entschuldigung ist, aber eine Erklärung ist, dass Menschen so werden, wie sie werden und dass man das sehen muss. Ich war mal in einem Fall, da hat einer seinen alten Vater der auch noch körperlich behindert schon war, die Treppe runtergestoßen und dann war der Mann tot. Und ich bin in diesen Fall gegangen mit dem Gefühl, unmöglich, das macht man doch nicht, der arme alte Mann. Und da sitzt einer vor mir, ein Alkoholiker, der beschreibt, das macht immer Eindruck bei mir, wenn die Leute es versuchen, so sachlich wie möglich zu beschreiben, ohne Gejammer, ohne dieses permanente Kreisen um sich selber. Und der beschrieb, wie der Vater ihn tyrannisiert hat und wie er dann Alkoholiker wurde und immer wieder Rückfälle hatte, mit allem, was dazugehört, mit dem Absturz in einer Gesellschaft, in der man ja dann doch auch leicht abstürzen kann. Da ist das passiert. Und der hatte die Wahl, glaube ich, zwischen Obdachlosenunterkunft und zurück zum Vater und hat sich dafür entschieden. Und der Vater hat ihn gequält und hat ihn klein gemacht. Das war so ein Fall, wo ich das ganz wichtig fand, dass er das erklärt hat, weil dieser Vater ein Tyrann war. Deswegen darf man ihn nicht umbringen. Dafür ist dieser Mann auch bestraft worden. Aber das ist doch was anderes als ein...
Zum Beispiel an einer U-Bahn jemanden, den man überhaupt nicht kennt, zu dem man keine emotionale Beziehung hat, von hinten die Treppe runterzustoßen.
Der mir nichts getan hat. Ja, das ist einfach Rohheit.
Sagt Heike Borufka, heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Und jetzt gibt es natürlich auch ein bisschen Musik. Welshly Arms. Joe Jonas spielen wir noch und Luis Capaldi. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hier ist der Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich freue mich, dass sie endlich mal Zeit hatte. Heike Borufka, die HR-Gerichtsreporterin. Seit 1998 ist sie bei allen spektakulären Strafprozessen in Hessen dabei und berichtet für uns dann darüber hier, eben auch im HR. Es gibt ja, Heike, auch Täter, die in feinem Zwirn daherkommen. Ich denke zum Beispiel an den Frankfurter Baulöwen Jürgen Schneider, der wegen Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt wurde. Und gerade durch den kamst du zu deinem Spezialgebiet. Ist das richtig?
Ja, der hat mich zur Gerichtsreporterin gemacht.
Jürgen Schneider.
Ja, wirklich wahr.
Jürgen Schneider. In Leipzig hat er da auch ganz viel gebaut. Ne?
In Leipzig hat er viel gebaut, in Berlin hat er viel gebaut und in Frankfurt hat er viel gebaut. Und das meiste hat er nicht selber bezahlt. Das heißt, er hat nur eins selber bezahlt, den Fürstenhof in Frankfurt. Den Rest haben alles die Banken respektive wir als Steuerzahler bezahlt. Ja, Jürgen Schneider war abgehauen, nachdem er drohte aufzufliegen und war dann in Miami in der Badehose und ohne Toupet festgenommen worden. Das ist ein Bild, was ich auch nie vergessen werde.
Ich werde das auch nie vergessen.
Weil es auch so was Unwürdiges hatte, nachdem der ja hier so eine schillernde Figur in Frankfurt war.
Also auf jeden Fall trug der immer sehr edle Hemden.
Sehr edle. Und alle scharten sich um ihn und wollten in seiner Nähe sein. Bis zur Pleite, bis alles aufflog. Jedenfalls ist er festgenommen worden und dann ist er irgendwann ausgeliefert worden. Und ich war seinerzeit noch bei der Zeitung und dachte, da muss man doch was machen. Und bin, das ging da noch, zum Knast in Bräungesheim marschiert und habe da sozusagen als junge Reporterin die bunte Geschichte drumherum gemacht. Was kriegt er eigentlich als erstes zu essen und wo geht er hin?
Das verbindet so. Man gar nicht mit dir.
So. Nö. So bin ich auch heute gar nicht mehr. Und das würde mir auch heute, glaube ich, dort niemand mehr einfach so erzählen am Gefängnistor. Und dann kam die Anklage und dann dachte ich, oh ja, habe ich schon gemacht. Und habe ich halt über die Anklage berichtet. Und dann dachte ich, nun kommt auch der Prozess. Und mein Mann hat Jura studiert. Und der sagte zu mir, du wirst dich wundern, das ist gar nicht so, wie du das aus dem Fernsehen kennst. Das ist fürchterlich langweilig. Und ich marschierte in diesen Gerichtssaal und ich fand es keineswegs langweilig. Ich fand es total spannend. Und ich gebe zu, ich hatte keine Ahnung, wie Justiz funktioniert. Das ist ein Grund, warum ich das heute so betreibe. Wir lernen es nicht in den Schulen. Mhm. Und das ist so wichtig, dass wir diese Grundsätze verstehen, wie das Rechtssystem funktioniert.
Okay, was hatte Jürgen Schneider?
Jürgen Schneider, ich habe sogar noch Kontakt zu ihm.
Oh mein Gott.
Jürgen Schneider, der war einfach bauernschlau. Der hat die Menschen mit seinem Frankfurter Dialekt schwindlig geredet. Und das, glaube ich, deswegen finden wir ihn alle immer noch so sympathisch, weil er, wir vergessen leider die Handwerker, das muss
ich
man mal sagen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja noch viele, die uns vielleicht auch heute noch zuhören, die haben noch offene Rechnungen oder haben natürlich auch eine Konsequenz gehabt, weil die Rechnungen einfach nicht bezahlt wurden.
Richtig.
Bei all dem Charme, ja?
Richtig. Und da gibt es Menschen, die haben sich das Leben genommen. Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Die Staatsanwaltschaft
mussten Insolvenz anmelden für das Unternehmen, private Insolvenzen, weil einfach die Rechnungen nicht bezahlt wurden.
Genau. So ist es. Und die Staatsanwaltschaft hat das nämlich nicht verfolgt. Das muss man auch mal sagen. Mhm. Die Staatsanwaltschaft, man kann das vielleicht aus, weil es sonst nicht mehr justiziabel gewesen wäre, kann man das vielleicht verstehen. Die haben sich die großen Fälle rausgesucht. Und das waren natürlich die Banken, die da geleimt worden sind. Aber weil er das geschafft hat und wie er das geschafft hat, ich glaube, das macht so ein... Ja, Scham ist dann, ist vielleicht dann auch das falsche Wort, wenn wir im Hinterkopf die Handwerker haben, aber das macht diesen Fall natürlich spannend.
Das stimmt. Ich bin Bärbel Schäfer, keine Richterin, keine Staatsanwältin, aber Ihre Moderatorin am Sonntag. Gleich mehr. Sia, never give up. Mein Gast heute ist, glaube ich, vieles, nur keine Aufgeberin, denn sie bleibt dran an den Fällen. Seit über 20 Jahren berichtet Heike Borufka aus den hessischen Gerichtssälen und dafür braucht man eben auch Sitzfleisch, man braucht Kenntnisse. Und ich frage mich eigentlich, Heike, haben sich eigentlich in deiner Laufbahn die Verbrechen irgendwie verändert? Gibt's auch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber bei den Kriminellen eine Art Fortschritt?
Ja, das gibt natürlich nicht mehr den klassischen Bankraub. Der findet jetzt im Internet statt, via Cyberkriminalität. Aber was sich vor allen Dingen geändert hat, und das finde ich gut, das ist bei Sexualstraftaten, werden die Opfer viel besser gesehen. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Also kaum ein mutmaßlicher Kinderschänder oder Vergewaltiger, der vor Gericht sitzt, bekommt von einem vorsitzenden Richter oder der Richterin vorher gesagt, pass mal auf, wenn du hier aussagst, ersparst du dem Opfer die wirklich, wirklich quälende Aussage. Aussagen sind für Opfer immer schrecklich, aber in diesen Fällen sind sie natürlich retraumatisierend und das ist ganz furchtbar. Und da geht es ja auch um Schamgefühle.
Aber
um
da hat sich was
ganz
verändert.
Persönlich extrem. Da hat sich im Umgang mit den Opfern was verändert und es hat sich auch was ganz massiv verändert, was die Strafen anbetrifft. Thema lasche Justiz, die haben wir da überhaupt nicht mehr, finde ich. Da wird mir oft widersprochen, aber in den Prozessen, in denen ich bin, finde ich, die Strafen sind erheblich höher und wenn früher Fälle am Amtsgericht angeklagt worden sind, dann geht es jetzt gleich beim Landgericht los. Vielleicht nur zur Einordnung, das Amtsgericht darf maximal 4 Jahre verhängen. Das Landgericht so viel, wie es eben meint, dass es nötig ist.
Ist Gewalt männlich?
Ja, also es gibt natürlich auch Frauen, aber es sind die allerwenigsten.
Wer gehört denn alles dazu in so einen Raum? Lass uns den mal kurz betreten. Du sitzt da, wo ich, wo jeder Hörer, jede Hörerin auch sitzen könnte oder sitzt du woanders?
Nein, ich darf dort sitzen, wo auch die Prozessbeteiligten sitzen. Also wir gehen in den Gerichtssaal rein, gibt es 2 Eingänge. Einmal den Zuschauereingang. Da sitzen die Zuschauer. Wir nehmen jetzt mal einen ganz normalen Gerichtssaal, kein Hochsicherheitstrakt, da ist dann noch eine Panzerglasscheibe dazwischen.
Da könnte sich jeder, kurze Zwischenfrage, jeder von uns könnte sich daran beteiligen und sich da hinsetzen.
Ja, in fast allen Prozessen.
Muss man sich da anmelden?
Nein, da gehe ich einfach hin. Prozesse sind öffentlich, weil man keine Geheimjustiz haben möchte. Mhm. Aber weil es wenige wissen und wenige tun, ist es übrigens, finde ich, so wichtig, dass Journalisten da drin sitzen. Okay. Weil wir schon auch ein bisschen aufpassen müssen, dass Justiz sich nicht verselbstständigt.
Das hatten wir ja mal in diesem Land. Und von daher ist es gut, dass du genau diese Tätigkeit eben machst. Aber du sitzt nicht bei den Zuschauern, du sitzt...
Ich sitze vorne mit im Gerichtssaal, wo die Prozessbeteiligten sitzen. Da ist so eine lange Reihe mit so Bänken, wie man sie früher aus der Schule kannte, kann man so den Tisch umklappen zum Schreiben. Sehr angenehm. Ein freundlicher Service der Justiz für uns. Und wenn wir auf das Gericht gucken, also ich sitze auf diesen Stühlen, wo die Tischchen sind, dann gucke ich geradeaus auf das Gericht. Das Gericht ist immer ein Gremium, wir reden jetzt mal vom Landgericht, das ist immer ein Gremium, bestehend aus einem vorsitzenden Richter oder einer Richterin und ein oder zwei Beisitzer, das bestimmen die je nach Größe des Falles. Und dann sitzen immer zwei Schöffen, die sitzen rechts und links. Und die sitzen immer alle erhöht. Und dann gibt es noch eine Protokollführerin oder einen Protokollführer.
Was, oder die Schöffin?
Das sind die Laienrichter, die haben dasselbe Stimmrecht wie die Berufsrichter auch. Das heißt, die können entscheidend am Ende sein bei einem Urteil. Und die Idee ist, sie bringen den gesunden Menschenverstand mit rein. Die kennen nicht die Akten. Wir haben in Deutschland das Mündlichkeitsprinzip. Das heißt, es gilt nur, was im Prozess gesagt und erörtert worden ist. Mhm. Und die Schöffen sollen mit einem völlig unverstellten Blick da reingehen und sollen das beurteilen. Deswegen kennen die Akten nicht.
Und vor dem Gericht, was du gerade beschrieben hast, sitzen dann unten die Anwälte?
Auf der einen Seite sitzt die Staatsanwaltschaft, da sitzen manchmal auch zwei, je nach Größe des Verfahrens. Und wenn Sachverständige drin sind, Psychiater zum Beispiel oder bei Verkehrsdelikten, sitzen auch mal Verkehrssachverständige drin. Gerichtsmediziner sitzen oft drin, weil die dann beschreiben, in welchem Zustand die Leiche oder ein Verletzter war. Die begutachten auch verletzte Menschen. Also die sitzen da, wo die Staatsanwaltschaft sitzt, und auf der anderen Seite sitzt der Angeklagte mit seinen Verteidigern. Mhm. Und da gilt, wenn er mehrere Verteidiger hat, der Verteidiger, der wichtigste ist, sitzt vorne Richtung Gericht.
Okay, also so ist es aufgestellt. Und das, was wir dann aus dem Fernsehen manchmal kennen, einige von uns haben ja über einen bestimmten Zeitraum vielleicht mal am Nachmittag die Gerichtssendung geschaut, ist es da genauso aufgebaut?
Ja.
Okay, also das ist
optisch dasselbe.
Optisch dasselbe.
Ansonsten nicht.
Distanzierst du dich davon.
Ja.
Und zwar eindeutig. Hier ist Bärbel Schäfer. Gleich geht's weiter. Jetzt spielen wir noch Soul Asylum. Heike Borufka ist mein Gast heute. Sie ist HR-Gerichtsreporterin, sie ist Journalistin und ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen. Erstaunlicherweise dachte ich ja immer, Heike, vielleicht völlig laienhaft gedacht, als Gerichtsreporterin hättest du auch Jura studieren müssen. Und ich dachte, wenn wir beide uns heute begegnen, hoffentlich kann ich dir folgen mit all dem juristischen Wortschatz, den du da mitbringst.
Aber, ich bin keine Juristin.
Tada, so, jetzt ist
ich
es
bin
raus.
Keine Juristin und ich habe aber neulich so ein Jobangebot als Juristin bekommen.
Oh, das ist aber cool.
Das adelt mich ein bisschen, aber manchmal habe ich auch Angst, weil es gibt wirklich Leute, die wollen Rechtsberatung von mir und dann denke ich immer, oh Gott, das kann ich nicht.
Gut, mancher will auch von einem Arzt, den er aus einer Serie kennt, operiert werden. Also das musst du ablehnen.
Das lehne ich auch ab, ja. Das ist manchmal... Manchmal ist die Verantwortung arg groß.
Mhm. Du hast so viele Geschichten von Gewalt erlebt, du hast so viele Täter kennengelernt. Ist das häufig gegeben bei den Tätern, dass sie schon in der Kindheit Gewalterfahrung gesammelt haben?
Ja, das ist so. Und dann sind wir wieder bei der Klasse schlechten Kindheit. Da werden Muster weitergegeben und sie werden nicht so richtig durchbrochen. Und ich habe mal so einen Psychiater, der auch in so einem Prozess mit saß, gefragt, warum ist das denn so? Und der hat mir das so erklärt, wie wir es dann, glaube ich, auch immer erklärt bekommen. Das ist eine Form von Zuwendung und die einzige, die kennen und die sie dann auch weitergeben. Und das ist ein Grund, weshalb ich immer so vehement, wir hatten es vorhin auch schon, weshalb ich so vehement für einen guten Strafvollzug bin, weil ich glaube, da kann man es dann vielleicht mal durchbrechen.
Obwohl man sich den Strafvollzug jetzt auch nicht als Ort vorstellt, wo man in den Arm genommen wird und traumatische Kindheitserlebnisse dann wieder...
Naja, aber oft haben die zum ersten Mal Kontakt zu Psychologen, Sozialarbeitern und Ähnlichem, den sie auch annehmen. Das tun sie ja sonst nicht. Und im Knast verschafft einem das Erleichterung. Und es kommt ja immer irgendwann die Frage, spätestens nach 2/3 der Verbüßung der Strafe stellt sich die Frage, kann man den wieder auf die Menschheit loslassen? Und dann ist es schon ganz gut, wenn man sich mal damit beschäftigt hat. Aber tatsächlich ist es so, in den kleinen Prozessen ist es oft, gerade bei jungen Menschen, dass die in so ein Anti-Aggressionstraining müssen. Und ich erwische mich auch dabei, dass ich dann die Augen rolle und denke, den sehen wir ja doch wieder.
Und das ist eben so schade. Über solche Fälle wird natürlich auch berichtet von jemandem, der dann entlassen wurde. Und wir haben vorhin gesagt, Täter sind häufig männlich, deswegen nennen wir jetzt häufig auch die männliche Form, werden dann entlassen und wiederholen dann ihre Gewaltexzesse. Das ist dann ja das, was für uns auch als Hörer und Hörerinnen dann oft in die Medien kommt. Ja,
aber wir haben doch das Problem, dass wir immer nach der Justiz schreien. das ist doch ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Da braucht es mehr Sozialarbeiter, da braucht es viel mehr Geld in Bildung und all diese Dinge, um das mal aufzubrechen.
Es ist ein Thema, in dem du auch immer wieder Raum schaffst als Journalistin, dem Gehör schaffst, Gewalt gegenüber Kindern, was dir auch zu Preisen verholfen hat. Du hast eine ganz tolle HR-Info-Wissenswert-Sendung Staat und Familie, die deutsche Zurückhaltung bei Gewalt gegenüber Kindern. Es ist immer wieder ein Thema für dich, Opfer ohne Stimme, mit Blick auf die Kinder. Warum liegt dir das so auf der Seele?
Weil der Justiz und auch uns, die wir über sie berichten, immer vorgeworfen wird, dass wir so täterorientiert sind. Das stimmt auch. In einem Gerichtssaal, in einem Prozess geht es um den Täter. Wir vergessen tatsächlich häufig die Opfer und dahin zu schauen. Wo ich es sehr getan habe, ist der Fall, den hast du ganz am Anfang angesprochen, Johanna Bonacker, das Mädchen aus der Wetterau, das verschwunden ist vom Spielen, nicht mehr heimkam und 7 Monate später ist ihre Leiche gefunden worden. Und ich glaube, es hat ungefähr 16 Jahre gedauert, bis endlich der Täter, da noch mutmaßlicher mittlerweile verurteilte Täter, geschnappt worden ist. Und da habe ich mich immer gefragt, wie ist das für eine Familie, die nichts weiß, nicht einmal den Todestag ihres Kindes kennt. Und da habe ich es geschafft, so Kontakt herzustellen mit den Eltern, die sehr misstrauisch waren und die, das konnte ich verstehen, nicht immer nur mit diesem Gewaltverbrechen an ihrem Kind in Zusammenhang gebracht werden wollten. Aber irgendwie fanden wir einen Weg zueinander und die haben mir das erzählt. Und als ich dann später, viele Jahre später, über den Prozess berichtet habe, da war das schon schwierig mit der Distanz, die ich immer so rühme. Weil ich kannte die Opfersicht.
Auf dem Schulhof ist ja mittlerweile der Begriff du Opfer ein Schimpfwort geworden. Das geht mir jedes Mal unter die Haut und jagt mir auch jetzt eine Gänsehaut ein, wenn ich das sage. Du erlebst Opfer in ganz unterschiedlichen Facetten. Du berichtest darüber. Wieso gehen wir so leichtfertig mit diesem Begriff eigentlich um?
Ja, mir geht es wie dir. Ich kann dieses Wort nicht hören. Zu Hause habe ich es verboten. Das ist ein Wort, das darf, also das finde ich sowas von unterirdisch und sowas von daneben. Und
ist
sowas,
aber Alltag,
ich weiß, aber das ist in einer Form respektlos. Wieder ein Grund, warum Schulklassen einfach öfter auch in so Prozesse gehen. Da sieht man sie nämlich und da hört man sie. Und da erlebt man, wie es zum Beispiel ist für eine alte Frau, der auf der Straße die Handtasche geklaut wird, die sich nie wieder raustraut. Wie furchtbar das ist.
Und es können ja viele Ängste sein, ob du im Park überfallen wirst, ob dir die Handtasche geklaut, ob jemand bei dir einbricht, ob es eine physische Gewalterfahrung gibt. Es gibt ja ganz, ganz viele dieser Opfer, die dann natürlich nicht die Stimme erheben und nicht erzählen.
Und wie das dein Leben beeinflusst und was das für dich bedeutet und für deine Familie und für deine Freunde und für alle. Mit die schlimmsten Fälle sind diese Stalking-Fälle. Also ich will damit sagen, man muss gar nicht Angehöriger eines Mordopfers sein, um zu spüren, wie fürchterlich das eigentlich ist und was das mit einem anstellt und wie das alles auf den Kopf stellt.
Heike Borowka, wir reden gleich nochmal weiter. Jetzt erstmal Taylor Dane, tell it to your heart. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Heike Borowka ist heute unser Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und es gibt uns natürlich immer sonntags von 10 bis 12 im Radio. Unsere Sendung kann man auch, wenn man aus welchen Gründen auch immer, die wir uns beide natürlich nicht vorstellen können, an diesem Sonntag uns beide verpasst hat, nochmal als Podcast nachhören. Aber es gibt auch einen Podcast von Heike Borowka zusammen mit Basti Rett. Der heißt Verurteilt. Läuft ungefähr so alle 2 Wochen mit frischer Ware. Ja, und da werden aktuelle Fälle durchsprochen. Sehr erfolgreich. Warum?
Weil ich fand, dass das Recht mehr Raum braucht. Und weil ich finde, dass man sehr wohl Unterhaltendes und Informierendes verbinden kann.
Hat dich der Erfolg überrascht?
Ich habe ihn mir gewünscht. Ich habe ihn mir so sehr gewünscht und das freut mich so. Aha. Weil wir es den Leuten nämlich nicht leicht machen. Also ich mache es den Leuten nicht leicht.
Nein.
Ich mache es den Leuten nicht leicht, weil ich ständig Sachen sage, die eigentlich erstmal so nicht finden. Und ich freue mich am allermeisten über...
Aber dann regen die sich auf und bleiben dran, Heike, das ist gut.
Aber oft schreiben die mir, das macht mich nachdenklich, was du sagst. Mhm. Wir haben relativ viele Reaktionen auf Twitter und also ich... Das jetzt, überwältigt mich ein bisschen.
Das ist schön. Du wirkst auf jeden Fall, das können Sie jetzt gerade nicht sehen, sehr gerührt. Jetzt seid ihr ja für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Das ist ein Publikumspreis. Und wenn uns viele am Sonntagmorgen zuhören und den Podcast gerne hören oder ab jetzt euren Podcast gerne hören, liebe HR3-Hörer und Hörerinnen, dann kann man für Basti Rett und für dich, Heike, abstimmen. Dann geben wir das als Hausaufgabe gleich mal mit, für euch zu stimmen, verurteilt. Und wer sagt, ich höre die beiden so gerne, möchte die mal live erleben, kann das auch. Euer Podcast geht nämlich live, das ist sehr schön. Und zwar einmal am 23. April und einmal am 21. Mai in Frankfurt im Copper Room. Das ist für alle Musikfreunde hinter der Alten Oper.
Genau.
Und was macht ihr da?
Da kommen wir mit frischen Fällen, also nicht Fälle, die man im Podcast schon gehört hat. Und im Grunde genommen machen wir auf der Bühne genau dasselbe, was wir auch im Studio machen. Das heißt, wir unterhalten uns. Die Idee ist ja, dass Basti Rett, der eine Sprache wählt, die komplett anders ist als meine.
Ja, anderer Blickwinkel auf das Leben vielleicht.
Aber ja. Aber ja.
Männlich, weiblich?
Männlich, sehr männlich, der gerne amerikanische Serien auch guckt, der dem amerikanischen Justizsystem eher zugewandt ist, als ich das bin. Ich finde das nicht besonders gut. Und der fragt, wie ein normaler Mensch fragt, aber wie ein normaler, interessierter Mensch. Und der nagelt mich so fest. Also das ist unfassbar anstrengend für mich, weil der mich manchmal auch so in die Enge treibt. Mhm. Der hört nicht auf. Der bohrt und bohrt und bohrt.
Du musst dann Haltung beziehen. Du musst deine Neutralität eben auch mal verlassen, die dir natürlich wichtig ist. Das kannst du ja im Podcast anders vielleicht manchmal, als wenn du natürlich neutral bist.
Da ist Zeit und Raum. Und das machen wir im Grunde genommen auf der Bühne genauso.
Jetzt haben wir den Sonntagmorgen miteinander verbracht. Wenn du dich nicht mit Opfern, Tätern, Gerichten, Richtern und so weiter beschäftigst, dann weiß ich, dass du gerne kochst.
Ja.
Das entspannt dich. Aber da hast du auch ein neues Opfer. Ich sage Opfer in Anführungsstrichen.
Ja, ich brauche viele Menschen, die mein Essen essen.
Nicht, weil es so schlecht ist, sondern...
Weil es so viel ist.
Warum entspannt dich kochen?
Weil das so kreativ ist. Weil das was mit den Händen ist, was ich mache. Weil das so sinnlich ist.
Was ist dein aktuelles Lieblingsgericht, was du...
Im Moment bin ich so auf dem asiatischen Trip. Auf einmal koche ich wie blöd asiatisch. Das habe ich nie gemacht. Aber neuerdings koche ich dauernd indisch oder jetzt habe ich so japanische Rezepte ausprobiert. Cool. Ich muss dazu sagen, ich koche relativ bodenständig, auch wenn das jetzt ein bisschen anders klingt. Ich versuche überhaupt sehr bodenständig zu sein. Also das ist nicht überkandideltes Kochen.
Aber bist
Kochen.
Du dann jemand, die dann immer wieder, wenn es gerade gut läuft, das identische Gericht kocht? Das mache ich nämlich gerne. Da müssen erstmal alle immer das eine essen. Und wenn das dann durch ist, kommt das nächste.
Ja, ich variiere so ein bisschen. Ich habe meine Familie leider auch so ein bisschen verwöhnt. Okay. Wenn ich nicht da bin, essen die Fertigpizza oder sowas. Das tut weh.
Also gut, dass du vor allen Dingen bei uns heute warst. Es hat richtig Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin einen ganz tollen Blick auf all die Fälle, die wir dann genießen dürfen, wenn du sie uns erzählst mit deiner Fachkenntnis. Herzlichen Dank, Heike Borowka.
Ich danke.
HR3. HR3. Zu Hause in Hessen.